Es ist alles zu spät. Womit haben wir das verdient? Wie soll es weitergehen? Wir haben alles verloren, so konnten wir nach dem Hochwasser hören. Jesus würde weinen und ich tue es schon, so die resignierte Klage der Tochter von Bruder Carsten Renzing bei seinem Rücktritt. Ich möchte lieber tot sein als leben, grollte Jona nach der Gerichtspredigt in Ninive, als Gott die schattenspendende Staude verdorren ließ. Ich gehe fischen, wir kommen mit. So die Reaktion von Petrus und einigen anderen Jüngern nach Karfreitag. Das Leben muss weitergehen, wir gehen heim, sagten sich die Emmausjünger. In dieser Situation treffen wir die Jünger nach der Auferstehung nach Ostern. Schockstarre herrschte nach der Kreuzigung. War nichts. Alles so konfus, auch das, was die Frauen am Ostermorgen erzählten. Auferstehung wirklich? Einbildung oder real? Dennoch nötigt mir der Gehorsam der Jünger Jesu Respekt ab. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Sie haben sich wohl daran erinnert, was Jesus vor der Gefangennahme ihnen aufgetragen hatte. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und so folgen sie den Worten ihres Herrn Jesus. Matthäus berichtet uns in seinem Evangelium sehr gerafft von dem, was nach der Auferstehung geschah. Nichts über die vorhin angeführten Emmausjünger, nichts von den Begegnungen mit Thomas, Petrus und Johannes, nichts von Jesu Himmelfahrt. Das erfahren wir aus anderen Evangelien. Er lenkt unseren Fokus auf den Auftrag der Jünger Jesu, der Gemeinde in dieser Welt. Und dieser lautet, Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Dennoch sind einige Jünger damals bei allem Erlebten mit Jesus eher skeptisch. Aber die 11 gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Wir hätten die Zweifler an dieser Stelle ausgesiebt. Zumindest hätten wir eine ordentliche Standpauke abgehalten. Nichts von alledem bei Jesus. Wir hören keine Kritik. Er spricht nicht von Selektieren, macht keine Vorhaltung. Im Gegenteil, Jesus nennt seine Jünger Brüder. Gehet hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen, trägt er den Frauen am Ostermorgen auf. Das wird ihnen gut getan haben, den Jüngern. Brüder, nach all dem, was passiert war, Verrat, Verleugnung und allseitigem Verlassen des Herrn Jesu. Jesu hat sie durch Tod und Auferstehung zu seinen Brüdern gemacht. Sie gehören zu ihm. Und Jesus begründet das mit den Worten, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Herr Jesus erklärt seinen Brüdern, dass er durch seinen Tod und sein Auferstehen die Macht hat, ihnen das ewige Leben zu schenken. Das, was er im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 gebetet hat, ist eingetreten. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus ist der Herr dieser neuen Schöpfung, der Schöpfung, in welcher die Sünde und damit die Trennung von Gott durch Leiden und Sterben des Herrn Jesu in Ordnung gebracht ist. Jesu Tod am Kreuz hat unsere Sünden getilgt. Deshalb hat Jesus die Autorität zu sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese ist ihm vom Vater übergeben. Im griechischen Text steht hierfür Gewalt exousia. Das bedeutet Macht oder das offizielle Recht haben. Jesus ist Herrscher in dieser und der himmlischen Welt. Leben hier mit dem Herrn Jesus wird durch ihn gekrönt mit ewigem Leben im Himmel. Freut es Sie zu wissen, Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde? Freut es Sie zu wissen, Jesus hat das offizielle Recht, Ihnen seinen Himmel, seine neue Welt zu öffnen, ewiges Leben zu schenken? Es darf uns trösten, dass auch auf dieser Erde nichts unserem Herrn und Heiland aus dem Ruder läuft. Der, welcher alle Gewalt im Himmel und auf der Erde hat, stellt seine Jünger und uns heute an die Arbeit, indem er sagt, darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So lautet der Text in fast allen Bibelübersetzungen, auch in den moderneren Gute-Nachricht-Bibel-Einheitsübersetzungen. Auch unsere 1984er Luther-Übersetzung tat das wieder wie im Griechischen der Urtext. Ich bedauere es, dass die 2017er Luther-Bibel diese Stelle auf die Formulierung darum gehet hin und lehret alle Völker revidiert hat, weil im griechischen Urtext durchaus dieses Jüngermachen vertreten ist. Wir haben oft vielleicht ein falsches Verständnis von Jüngermachen. Jüngermachen im Sinne von Christenmachen, das geht definitiv nicht. Das kann maximal der Herr Jesus, wir nicht. Aber das griechische Wort im Urtext ist hergeleitet von Matheteu und das bedeutet so viel wie in die Nachfolge bringen, jemand für eine Lehre gewinnen. Oswald Sanders, der ehemalige Generaldirektor der China-Inlandmission, schreibt, das Wort Jünger bedeutet Schüler eines Lehrers, ein Lernender zu sein. Und weiter hinten in seinem Buch Gelebte Jüngerschaft schreibt er, ein Jünger ist einer, der von Christus lernt, in der Absicht, das Gelernte umzusetzen. Damit dies gelingt, befiehlt Jesus und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist es uns ein Anliegen, jemand für Jesus zu gewinnen? Versuchen wir mit unserem Auftreten unserer Art, anderen eine Lehre bei Jesus schmackhaft zu machen? Gehen wir auf unsere Hausbewohner, Kollegen, Mitmenschen zu und reden auch über Jesus? Es ist bestimmt gut, einen Fisch am Auto zu haben. Wenn wir sonntags zur Kirche gehen und unsere Mitmenschen sehen, dann wissen sie, wessen Geisteskind wir sind. Schön, wenn wir als Christen einen guten Leumund haben. Klasse, wenn Kollegen sagen, auf den ist Verlass, der ist Christ. Aber hingehen ist mehr. Es geht ja um Neuausrichtung des Lebens, um Fundamentsanierung. Jesus gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Jesus gelitten für meine, deine, ihre Schuld. Wenn wir dieses Angebot des Herrn Jesus selbst ergriffen haben, dann wird es uns einfach nicht egal sein, ob unser Kollege, Hausbewohner, egal ob Moslem, Jude oder wer auch immer, an Jesus vorbeigeht. Ich muss Ihnen den Lehrer und Heiland Jesus Christus bekannt machen. Das geht oft nicht von ferne. Und das ist auch nicht so ein Wischiwaschi-Auftrag nach dem Motto, mal sehen, wie es sich ergeben wird und ob ich es tue, vielleicht, ja, vielleicht. Es ist ein Befehl. In Johannes 20 sagt Jesus selbst, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und in Vers 22 gibt Jesus die Ausrüstung dazu. Und das macht er doch nicht umsonst. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, so berichtet es uns Johannes. Der große Heidenapostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Mit Gott. Ist das unser Ruf in die Welt? Den Befehl zu rufen haben wir. Das Gelingen will Jesus schenken. Manchmal scheint mir, unser Stöhnen über Unzulänglichkeiten auf dieser Welt ist lauter, als unser Ruf in die Welt kommt zu Jesus. Spüren unsere Mitmenschen an uns die Freude über die Versöhnung mit Gott? Spüren Sie, dass wir gerettete Menschen sind? Ist Leidenschaft für Jesus der Antrieb für Evangelisation oder gehört es einfach nur so halt ein bisschen dazu? Als die Urgemeinde in Verfolgung kam und sich zerstreute, da lesen wir in Apostelgeschichte, die nun zerstreut waren, setzten sich hin und klagten Gott ihr Leid. Nee, die machten das nicht. Sondern in Apostelgeschichte 8, Vers 4 steht, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Die Christen beklagten sich nicht über ihre miese Situation, sie lamentierten nicht über Christenverfolgung, sondern nutzten die gegebenen Umstände und predigten das Wort. Und wir? Stöhnen wir über unsere Zeit? Die widrigen Umstände oder rufen wir mit Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus war dieser Ruf an Christi Statt absolut wichtig. Dafür scheute er weder Leid, Verfolgung noch Unbequemlichkeiten. Jesus musste in das Leben seiner Mitmenschen. Für ihn war der Auftrag Jesu, darum gehet hin, und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Undiskutabel. Da gab es keinen dran vorbei. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch heute noch unser Auftrag. Der Auftrag der Gemeinde. Der amerikanische Pastor Aidan Wilson Tozer schreibt in seinem Buch, Gott liebt keine Kompromisse. Der Missionsauftrag der Gemeinde besteht im Weitergeben, Verkündigen und Bezeugen. Die Gemeinde, ist auf der Erde geblieben, um für unumstößliche, große und ewige Wahrheiten zu zeugen, die sie von Gott erhielt und von denen die Welt nichts wissen würde, wenn die Gemeinde Jesu sie nicht darauf hingewiesen hätte. Und dem stimmt William MacDonald in seinem Bibelkommentar zu. Er schreibt, der Missionsbefehl enthält drei Gebote, keine Bitten. Erstens, gehet hin, zweitens, taufet, drittens, lehret. Erstens, gehet hin. Wenn wir Freunde besuchen, beginnt der Besuch in der Regel mit dem Weg. Dem hingehen oder hinfahren. Genauso ist es, wenn wir um Jesu Willen mit Menschen in Kontakt kommen wollen. Dann heißt es eigentlich hingehen. Unser Gegenüber kann dann an uns sehen, fühlen, spüren, was uns Jesus bedeutet und wie wichtig wir es finden, dass gerade er oder sie Jesus braucht. Wenn unsere Umwelt uns Christen nur aus der Ferne sieht, dann ergibt sich schnell ein unscharfes Bild unseres Glaubens. Akustisch versteht man sich nicht oder es entstehen Missverständnisse. Glaube benötigt den Austausch, die Erklärung, das Gespräch über Gottes Wort. Daraus wächst das Verstehen. Verstehst du auch, was du liest? Fragt Philippus den heimreisenden Kämmerer aus Äthiopien. Jesus hatte ihn geschickt, geh hin und halte dich zu diesen Wagen. Und deshalb geht hin, tut es wie Philippus. Und auch von Jesus lesen wir in Matthäus 9, Vers 35, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Jesus ist eben nicht in Nazareth sitzen geblieben und hat gewartet, bis die Leute kamen. Er ist gegangen und hat die Botschaft vom Reich Gottes zu den Menschen getragen. Dabei haben Menschen sich ihm zugewandt, andere haben die Botschaft auch abgelehnt. Jesus hat die Botschaft vom Reich Gottes angeboten, zugreifen muss jeder selbst. Er hat nicht eine Show abgezogen, sondern hat Schüler um sich geschart, Fragen beantwortet und Frucht reifen lassen. Denken wir nur an Nikodemus. Er kam am Anfang heimlich in der Nacht. Später nach der Kreuzigung hat er den Mut, mit Josef von Arimathäa den Leib Jesu vom Kreuz zu nehmen. Und die beiden lassen es sich auch noch einiges kosten. Sie bringen eine große Menge Spezereien mit. Jesus war es ihnen wert. Was ist uns Jesus wert? Werben wir um Gehör für Gottes Wort? Nehmen wir die Mühe, dieses Gehet hin auf uns? Versuchen wir, Menschen zu Schülern unseres Herrn und Heilandes zu machen? Das Wort Gottes säen ist immer Arbeit auf Vertrauen. Das Wachstum schenkt unser Herr. Er rüstet aus und weist uns an die Arbeit. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ist das unsere Bitte? Alle Völker hat Jesus im Visier. Arbeit gibt es genug. Zweitens, taufet. Leider ist unter Christen gerade an der Taufe immer wieder allerhand Streit entbrannt. Die Bibel sagt nüchtern, aber bestimmt, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Jünger werden angewiesen zu taufen im Namen des dreieinigen Gottes. Nicht in ihrem Namen, nicht im Namen einer Kirche, Glaubensgemeinschaft etc., sondern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Taufe verbindet sich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist mit uns. Übrigens steht hier, taufet sie auf den Namen, das ist Einzahl. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist als eine Wesenseinheit handeln trinitarisch in der Taufe, nicht der Täufling. Der Handelnde ist der dreieinige Gott. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 12, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Dieses durch den Geist, nicht durch uns, in den Leib Christi hineingetauft sein, dieses selig werden, gerettet werden, kann keiner selbst machen, sondern ist unverdientes Geschenk unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, welches wir im Glauben annehmen dürfen. Jesus bekennt sich in der Taufe zu uns. Und diese Botschaft sollen wir als Botschafter an seiner Stadt verkündigen, im Namen des Herrn Jesu weiterreichen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist der Wirkende. Die Wirkung wird dann Frucht zeigen, das Bekenntnis zu unserem Herrn. Drittens, lehret. Als mich 1988 unser damaliger Vorsitzender der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Lothar Albrecht war es damals, in der Dienstgemeinschaft der Gemeinschaftsleiter begrüßte, gab er mir das Wort aus 1. Timotheus 4, Vers 16 mit auf den Weg: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Immer wieder ist mir dieses Wort seitdem nachgegangen, wichtig geworden. Oft, gerade in schwierigen Situationen, ist es bei mir auf dem Rechnerbildschirm schon noch. Ganz einfach, um mich daran zu erinnern, auf mich aufzupassen, nicht abzuirren, aber auch in Gemeinschaft und Kirchgemeinde zu reflektieren, worauf es wirklich ankommt, auf die Lehre, auf Gottes Wort, auf den Befehl des Herrn Jesus: Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Lassen Sie mich noch einmal den Kommentar von William MacDonald zitieren: Dieser Auftrag geht über die Evangelisation hinaus. Es ist nicht genug, einfach möglichst viele zu bekehren und sie dann für sich allein kämpfen zu lassen. Sie müssen gelehrt werden, den Geboten Christi zu gehorchen, wie wir sie im Neuen Testament finden. Das Wesen der Jüngerschaft besteht darin, wie der Meister zu werden. Und das erreicht man durch systematische Lehre des Wort Gottes und durch Unterwerfung unter dieses Wort. Liebe Schwestern und Brüder, sind wir uns an dieser Stelle über die Größe dieses Auftrages klar? Sind wir uns im Klaren darüber, dass auch wir jeden Tag neu unter diesem Auftrag stehen, den Geboten Christi zu gehorchen, wie der Meister, wie Jesus zu werden, Unterwerfung unter das Wort Gottes zu leben? Um lehren zu können, müssen wir selbst um die Lehre, um Gottes Wort wissen. Die Bibel muss raus aus dem Schrank und rauf auf den Tisch. Sie darf, ja, sie muss einfach auch mal Gebrauchsspuren haben. Und Gebrauchsspuren sind bekanntlich nicht Staub. Wenn wir in Gottes Wort Bescheid wissen, ist es auch leichter, davon zu reden, leichter, glaubhaft unseren Mitmenschen klarzumachen, worauf sich unsere Liebe zu Jesus gründet. Über Jesu große Liebe zu uns zu sprechen. Lassen Sie mit unserem Wissen über Jesus, unseren Erfahrungen mit Jesus und nicht zuletzt mit unserem Lebenswandel unsere Umwelt lehren, was Jesus gelehrt hat. Aiden William Dozer: Der Christ ist ein Himmelsbürger, gesandt, um Zeugnis auf Erden zu geben, da er dem Herrn, der ihn erkauft hat, Rechenschaft schuldig ist, achte er auf seinen Auftrag. Und noch eins: Lassen Sie uns die Gemeinde, unsere Gottesdienste als ganz großes Gut achten. Gemeinsames Hören auf Gottes Wort und Austauschen über gehörtes Wort, Verbindung mit Schwestern und Brüdern im Gebet haben, ist nicht zu ersetzen mit Livestream und Telefonkonferenzen. Das sind Krücken, die zeitweise gut sein mögen, aber wir brauchen unsere Gottesdienste. Zeigen wir Besorgteren unser Verständnis, unsere Liebe, aber auch unser Vertrauen zum Herrn. Er ist größer als jede Bedrohungslage auf dieser Welt. Sein Wort gilt auch heute: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt eben nicht irgendwer, sondern dein und mein Herr Jesus. Der Herr, welcher am Kreuz den Satan besiegt hat und jetzt neben dir steht und dich beschützt. Wenn seine Gemeinde dennoch in Not gerät, ist er trotzdem oder gerade deshalb bei ihr. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. An dieser Stelle schlägt das Matthäusevangelium vom ersten Kapitel zu unserem heute bedachten letzten Versen in Matthäus 28 eine Brücke. Als Josef vom Engel gesagt bekommt, dass er Maria zu sich nehmen soll, zitiert der Engel Jesaja: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als der Retter in die Niedrigkeit dieser Welt kommt, sagt die Bibel: Immanuel, Gott ist mit uns. Kurz bevor er zum Vater in den Himmel geht, sagt der Retter den Seinen: Ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist bei uns. Christ, der Retter, ist da. Welch eine Verheißung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn.